Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Music, please.
I love music. Music.
Everything is completely musical.
Radio 1 Jukebox. Sendung, wo ins Ohr geht. Mit dem Dani Wüthrich.
This is a music show.
Willkommen zu einer Jukebox über Guns N' Roses. Und ich weiss, eine Stunde lang da nicht. Nur schon wegen der Länge der Lieder und der Geschichte rund um die explosive Band. Geschichte von der Veranstalterlegende André Beschier. Was die Pünktlichkeit von Guns N' Roses betrifft, bis zu einer Tributband. Und die Stimme von bekannten Schweizer Hardrock-Musikern über den Frontmann Axl Rose. Einer von den besten Rocksängern aller Zeiten mit einer extrem kurzen Zündschnur.
Radio 1 Jukebox. Weil das Leben zu kurz ist für schlechte Musik.
Willkommen, oder wie der Ex-Rose sagt, Welcome to the Jungle. Die Musik mit dem Gitarrenriff vom Slash und dem Text vom Axl. Er beschreibt mit Welcome to the Jungle den Grossstadtdschungel von Los Angeles zu einer Zeit, wo sie im Gebäude am Sunset Boulevard gelebt haben, ganz nach dem Motto Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ein Lied, das später die US Marines für eine psychologische Kriegsführung verwendet haben. Mehr dazu im Anschluss. Fassung haben, Ende 1989, Anfangs 1990, die US Marines bei der Invasion in Panama die heilige Botschaft beschalten, damit der damalige Machthaber, der Manuel Antonio Noriega, aufgibt. Und das ist dann auch passiert. Der erstkatholische und zutiefst abergläubische Diktator hat man so zur Aufgabe bewegt. Das unter anderem mit dem teuflischen Welcome to the Jungle von Guns N' Roses.
Sie inspiriert, sie beflügelt, sie geht ins Ohr. Die Radio 1 Jukebox mit dem Dani Wüthrich.
Über Guns N' Roses mit dem Frontmann Axl Rose, ein Leadsänger mit einem sehr grossen Stimmumfang und einer sehr kurzen Zündschnur. Und je kürzer die Zündschnur war, umso länger die Wartezeiten für die Fans. Veranstalterlegende André Besti, sie haben Guns N' Roses 1992 zu der wildesten Zeit in die Schweiz geholt, und zwar ins Basler St. Jakob Stadion. Und auch da hat der Axl die Fans warten lassen. Warum?
Also wenn ich das wüsste heute, würde ich Ihnen gerne eine Antwort geben. Ich habe keine Ahnung. Es war einfach dazu mal eigentlich sein Status gewesen. Er war einmal pünktlich gewesen, am anderen Tag ist er einfach nicht mehr zu Garderobe rausgekommen. So auch in Basel passiert. Und wir haben dann mit Hilfe der Polizei, mit einer riesen Verspätung, haben wir dann schlussendlich das Konzert gleich noch können durchführen. Aber man hat nicht gewusst, wann er rauskommt. Man hat nicht gewusst, wie lange er spielt. Wenn er auf der Bühne war, natürlich dann seine Qualität voll ausgespielt hat, und die Fans haben das eigentlich dann verziehen.
Aber das hat sie in ihrer Veranstaltungskarriere auch noch nie gegeben, dass sie die Polizei holen müssen?
Nein, also nicht für das, dass einer auf die Bühne geht. Aber wir haben ja auch Auflagen gehabt von der Stadt Basel dazu mal, wo das Konzert müssen fertig sein musste, schon wegen den extra Zeug. Und das war natürlich ein Mittenentscheid gewesen, dass die Polizei uns da unterstützt hat, weil wenn dann die 50'000 weit nach Mitternacht heim wären, dann hätten wir sicher das Problem gehabt, einerseits mit der SRB und zweitens natürlich auch mit der Umgebung, weil die Leute hätten dort campiert.
Aber was hat die Polizei gemacht? Haben die ja an seiner Tür geklopft und gesagt, er soll rauskommen?
Ja, sie mit dem Management gesprochen, und das Management hat mit ihm dann geredet, und das hat dann nicht gehabt. Unverzüglich geholfen, aber es hat vermutlich dann den Ausschlag gegeben, dass er dann gleich zu seiner Garderobe rausgekommen ist.
Das mit einer Stunde Verspätung. Und dann haben die Fans in Basel fast schon Glück gehabt im Vergleich zu einem Konzert in Genf. Wie spät dass es dort geworden ist und vor allem warum, das hören Sie gerade vom André Beschir nach Mr. Brownstone. Ein Lieblingssong von mir, We Welcome to the Jungle, auch drauf auf dem Debütalbum Appetite for Destruction. Ein Album, das die Anfangszeit der Band eigentlich perfekt beschreibt, mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Mit Mr. Brownstone ist der Heroin-Dealer gemeint. Weil wer die Autobiografie vom Slash gelesen hat, der weiss, dass der Dealer auch fast schon Mitglied war von der Band. I used to do a little, but a little wouldn't do, so the little got more and more. Also, es ist immer mehr geworden mit dem Heroin bei Guns N' Roses. Gehört haben wir Mr. Brownstone, gemeint ist der Dealer. Mit 19 hat sich der Gitarrist Slash den ersten Heroinschuss gegeben und das in seiner Autobiografie als schönste Tag von seinem Leben beschrieben. Und darum wenig überraschend, dass der Slash schon mit 35 einen Cardioverter-Defibrillator implantiert bekommen hat, sondern ein knapp 8 cm langes batteriebetriebenes Gerät. Weil nach 15 Jahren Alkohol- und Drogenmissbrauch ist sein Herz kurz vor der Explosion gestanden.
Radio 1 Jukebox, weil das Leben zu kurz ist für schlechte Musik.
Vorhin gehört, dass der Axl Rose bei der Use Your Illusion Tour in Basel am 21. Juni 1992 die Fans eine Stunde lang warten lassen hat. Er ist einfach nicht aus der Garderobe rausgekommen. Viel schlimmer war es beim ganzen Rose-Konzert in Genf. Das muss, glaube ich, am 16. September 2010 sein, bei der Chinese Democracy Tour. Veranstalterlegende André Beschier, was ist dort passiert?
Ja, in Genf war es relativ schwierig. Ich hatte ja das Management und das, es hat ja gewechselt, es war immer das Management. Dort war die Vorgruppe ist bereits auf der Bühne, hat gespielt. Es hat geheißen, Segi auf dem Anflug, er hat einen Privatflug gehabt. Und wo dann schlussendlich die Band fertig war, die Vorband, ich weiß nicht, wie es geheißen hat, haben wir dann vernommen, dass er immer noch in Paris ist und dass er jetzt aber abfliege. Das hat eine sehr, sehr lange Verspätung gehabt. Ich glaube, das Konzert war am 1. fertig gewesen, ohne Einsatz von Polizei. Aber das ist dann also sehr frustrierend gewesen, auch für uns. Ist er nicht vom Flugzeug auf die Bühne gegangen, sondern nicht gar da oben. Und gerade Verspätung ist vielleicht 2 Stunden hier. Aber auch da, das Konzert war nachher sensationell gewesen. Und was man immer muss sagen, die Fans haben verziehen. Es ist, wir haben praktisch keine Reklamation gehabt. Das zeigt eigentlich, was für eine tolle Fangemeinschaft das er hat, dass wir dann irgendwie Ansprüche gehabt haben oder eine Sammelklage bekommen haben. Auch da hat es Nerven gebraucht und die Nerven habe ich behalten, weil ich kann ja nichts machen. Wir haben dann zwar den Leuten gesagt, dass irgendwie Luft, komme ich. Er landet jetzt dann. Wir haben dann das Publikum informiert, was läuft. Und ja, die Toleranz ist zum Glück sehr, sehr gross gewesen.
So die Veranstalterlegende André Beschier, die Guns N' Roses in die Schweiz geholt hat. In Basel haben die Fans 1 Stunde müssen warten und in Genf 2 Stunden. Es hat also ein bisschen Geduld gebraucht. Auf Englisch Patience. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience.
side. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow. Things will be just fine. The time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it.
Das ist die Jukebox über Guns N' Roses.
You know where the fuck you are? You're the jungle, baby! Wake up! Time to die!
Das, meine Damen und Herren, sind nicht Guns N' Roses, nein, sondern Skulls N' Roses. Eine Tributband aus Deutschland mit dem Sänger Andreas Rompel, den wir hier hören, auch Andy oder Wechsel genannt. Andy, wie bist du das erste Mal mit Guns N' Roses in Berührung gekommen?
Ja, eigentlich durch meinen großen Bruder. Er hat sich bei Erscheinung die Appetite for Destruction direkt gekauft und ich fand sie eigentlich gar nicht so gut. Ich habe mir, wie das damals noch war, zwei Songs auf eine Kassette gespielt. Das war Sweet Child und Night Rain und fand es eigentlich gar nicht so dolle. Das hat sich dann auch eine Zeit lang hingezogen, bis ich Axl zum ersten Mal live gesehen habe. Das hat mich umgehauen. Das hat mich total umgehauen. Ich war total geflasht. Ich habe sicher tagelang von nichts anderem mehr geredet. Das war damals in Mannheim, das legendäre Konzert, wo Axl dann den Auftritt für 2 Stunden unterbrochen hat. Da war ich von dieser Attitude, war ich dermaßen hin und her gerissen. Das fand ich total stark. Und seitdem war es um mich geschehen, habe ich alles, was um Guns N' Roses, um Axl Rose rumging, verfolgt und besorgt.
Und du hast ja Axl Rose ja nicht nur stimmlich studiert, sondern auch seinen Auftritt. Du kopierst auf der Bühne auch die Bewegungen und Performance von Axl Rose. Wie beschreibst du sein Verhalten?
Ja, Axl war früher immer so, ich gegen den Rest der Welt. Das war so sein Verhalten. Da hatte ich immer den Eindruck, damals dieses Konzert in Mannheim 1990, wo er für 2 Stunden die Bühne, 1991, Entschuldigung, wo er für 2 Stunden die Bühne verlassen hat und ist dann zurückgekommen und hat alle Songs in einer Aggressivität mit einem Gefühl gesungen. Oh, ich war hin und her gerissen. Das ist so das, was für mich Axl Rose auszeichnet.
Wie oft hast du Guns N' Roses schon live gesehen?
Ja, ich habe Guns N' Roses mittlerweile vor 15, 16 Mal gesehen und auch in allen Phasen, in Anfang der 90er, auch ich sag mal 2000 bis 2016, wo Axl dann mit verschiedenen Musikern als Guns N' Roses aufgetreten ist, habe ich sie auch gesehen. Bin auch einer derjenigen, der meint, Axls Stimme wäre 2006 bis 2008 die beste gewesen, die er jemals gehabt hatte. Das war die Zeit, bevor China's Democracy erschienen ist und ist er mit 3 Gitarristen aufgetreten. Da gibt es einige sehr, sehr gute Aufnahmen. Da hatte ich auch 3-mal das Glück, ihn live erleben zu dürfen.
Jetzt abschließend, gibt es einen Song, der dir schwerfällt zu singen und im Gegenteil auch einen Lieblingssong?
Ja, also sehr gerne singe ich die schnellen Nummern. Was mir immer noch Sorgen bereitet, ist November Rain. Weil dieser Song ganz einfach nur in einer bestimmten Gefühlslage gesungen werden kann. Und wenn du auf einem Konzert bist und schaffst es nicht, in dieses Gefühl reinzukommen, dann bereitet der Song mir ganz einfach Probleme. Ich bewundere da immer Musiker, die von einer schnellen Nummer in eine langsame Nummer übergehen und sofort dieses Gefühl rüberbringen können. Das ist für mich immer noch schwierig.
Besten Dank, Andreas Rompel, auch bekannt als Wechsel oder als Sänger von der Guns N' Roses Tributband Skulls N' Roses. Falls Sie die Band mal buchen wollen, dann alle Infos auf skullsandroses.de.
Radio 1 Jukebox. Da wird Musik gross geschrieben.
Musik von Guns N' Roses. Und da haben wir eben November Rain gehört. Schwierig zum Singen. Und vom Gefühl her ein Lied, das ja um Liebe geht, das nicht erwidert wird. Weil wenn die Person, die man liebt, einem nicht quasi zurückliebt, dann kann man schlicht nichts dagegen machen. So der Axl Rose, der das Lied geschrieben hat und singt.
November Rain is a song about not wanting to be in a state of having to deal with unrequited love. It's like being catapulted out into the universe and having no choice about it because the things you wanted and worked for just cannot happen and there's nothing you can fucking do about
it. Aber irgendwie hofft der Protagonist im Lied, dass gleich noch ein bisschen Liebe um ihn ist. November Rain, eine epische Ballade wie Stairway to Heaven von Led Zepp oder Bohemian Rhapsody von Queen. Rockhymne von Guns N' Roses drauf auf Use Your Illusion 1, wo am 17. September 1991 erschienen ist, wie auch gerade Use Your Illusion 2 und prompt auch Platz 1 und Platz 2 besetzt hat in den amerikanischen und auch britischen Charts. Bei uns in der Schweiz Platz 2 und 3, weil Dire Straits mit On Every Street auf dem Thron war. Aber sonst zwei Alben, die sich millionenmal verkauft haben, wie schon das Debütalbum, mit 30 Titeln und teils aufwendigen Musikvideos wie das von November Rain.
Sie inspiriert, sie beflügelt, sie geht ins Ohr. Die Radio 1 Jukebox mit dem Danny Wüthrich.
Über Guns N' Roses, mit dem Frontmann Axl Rose und dem Gitarrist Slash, dem Mann mit der schwarzen Locke im Zylinder und der Sonnenbrille. Ein Virtuos und ein Vorbild von so vielen Gitarristen. Ich habe ihn mal zum Interview getroffen und dann haben wir auch über seine Gitarrehelden geredet.
Es war definitely the big four, Jimmy Page and Jeff Beck and old Eric Clapton and Jimi Hendrix. Those were like the main lead guitar players. But then there was a whole list of other ones on top of that. You know, the guys from Aerosmith and AC/DC and Billy Gibbons and Mike Bloomfield. And then I got into Robert Johnson and the Three Kings, you know, B.B. King, Albert King, Freddie King. So there's just all these different, I mean, once you get into starting playing guitar, there's so many guitar players to listen to and they were all very influential.
Und während Jimi Hendrix bekannt worden ist für seinen experimentellen Stil, hat man den Ry Cooder für seinen Slide-Stil geliebt, den Eddie Van Halen für sein Tapping und den Slash, der beschreibt seinen eigenen Gitarrenstil so.
I'm obviously a rock and roll guitar player. I mean, there's definitely a lot of blues influence in there, but and there's a lot of other influences, but it's primarily a rock and roll thing. And that's about as good a description as I can give you.
Sie merken, es war ein kleines Gespräch und der Gitarrist, also ich als gemütlicher Lagerführer und Sofa-Gitarrist im Gespräch mit einem Guitar Hero und hat darum von ihm noch wissen, was denn das Wichtigste ist am Gitarrenspielen. Seine Antwort, der Ausdruck, die Emotionen und das Gefühl.
For me, it's all about just feel. It has to have some emotional content. And it's all about that. It's not about right-handed technique, left-handed technique. It's not about, you know, necessarily who you're listening to or whatever. It's just about expressing yourself as straightforward and whatever it is that's coming out, you know, and getting it across.
Es geht nicht Technik mit der rechten oder linken Hand, auch nicht die Musik, die du gerade hörst, sondern eben das Gefühl. Eine Antwort, die jeder gerade versteht, wo Sweet Child of Mine versucht hat nachzuspielen.
now? Where do we go? Where do we go now? 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 Where do we go?
Das ist Frustration, Wut und Angst verpackt in Musik. Das ist Guns N' Roses in der Radio 1 Jukebox. Eine Band, die die Schweizer Hardrock-Band China mal in Los Angeles getroffen hat, sagt der China-Gitarrist Claudio Matteo.
Wir haben Guns N' Roses einmal getroffen in L.A., wo wir im Rainbow Club sind, gehen zu Nacht essen. Da sind sie per Zufall gerade an unserem Tisch nebenzu gehockt. Sehr lustige Sache gewesen. Wir haben die Muscheln austauscht. Dort ein bisschen lustig, aber ich bin da bei meiner Pizza geblieben. Er ist tiptop gewesen.
So der Claudio Matteo, der Slash als sein Lieblingsgitarrist bezeichnet, aber gleich auch allerhöchsten Respekt hat vor der Stimme von Axl Rose.
Der Stimmumfang von Axl ist natürlich gewaltig. Er hat eine geniale Stimme, er beherrscht sicher ein paar Oktaven und er hat es ja auch bewiesen, als er kurzfristig noch bei der AC/DC eingesprungen ist. Er hat zwar, glaube ich, recht viel Kritik bekommen, aber ich habe es wirklich noch gut gefunden.
Gleicher Meinung, was die Stimme betrifft, ist auch der Gotthard-Sänger, der Nick Mather.
He really sounds like nobody else. He's got this kind of yeah thing, you know, this you could be mine, you know. It klingt wie kein anderer, you know. Man erkennt ihn sofort, you know. So well, 1 second and instantly you know it's Axl Rose.
Axl Rose ist aber nicht nur ein brutal guter Sänger, sondern auch ein grossartiger Songschreiber, so der Mark Fox, Sänger von Chakra.
Was mich beeindruckt, ist natürlich seine Stimme zum einen und zum anderen etwas, was viele Leute nicht wissen, dass er ein begnadeter Songwriter ist. Also sehr viele von diesen bekannten Songs, die du hören, du hörst, du gerne hast, hat eigentlich er geschrieben. Das musst du zuerst mal können. Also es ist, man merkt es auch sehr gut, wenn er nachher seine Scheiben, die er nachher im Alleingang gemacht hat, die unter dem Namen Guns N' Roses rausgekommen ist, man hört die Songwriter-Qualität und das ist enorm.
Und wenn man die Schweizer Hardrock-Jungs nach dem Lieblings-Guns N' Roses-Song fragt, dann gibt es von allen praktisch die gleiche Antwort.
Mein Lieblingssong von Guns N' Roses ist Paradise City, natürlich. Also natürlich ist es nicht unbedingt, aber für mich ist es so, weil das war so der Schlüsselmoment zum Hardrock, zum Metal, wo ich mit etwa 14 war, wo die Appetite for Destruction rausgekommen ist und wo ich den Song zuerst mal gehört habe. Da ist für mich eine neue Welt aufgegangen und eine neue Dimensionen dürfen erleben, wo mich dann gepackt haben und nie mehr losgelassen bis jetzt nicht. Da bin ich eigentlich schon noch dankbar, auch immer, wenn ich den Song wieder höre, dann höre ich auch heutzutage immer wieder. Kommen wir die Momente in Sinn, wo ich dann zuerst mal Hardrock gelassen habe.
Für den Gotthard-Sänger Nick Mather ist es zwar You Could Be Mine, aber eben, wie gerade gehört, für den Mark Fox von Chakra, Claudio Matteo von China und den Mark Storace von Krokus ist es Paradise City.
Paradise City ist mein Lieblings Guns N' Roses Song, weil es richtig fackt. Und mit dem treibenden geilen Riff vom Slash und sehr schnellen Gesang von Axl passt perfekt zu jeder Rock'n'Roll Party. Yeah!
Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Wenn es nach dem Slash gegangen wäre, hätte es geheißen, where the girls are fat and they've got big titties. Also wo die Frauen dick sind mit grossen Brüsten. So der Slash in seiner 500-seitigen Autobiografie. Ich habe selten eine Biografie gelesen, wo Musiker so selbstzerstörerisch mit seinem Leben umgegangen ist wie der Slash. Alkohol, Kokain, Heroin, alles zusammen. Und das den ganzen Tag. Und dazu immer jedes Hotelzimmer zerstört oder ein MTV-Studio.
No problem. If appetite for destruction is any indication, you guys are going to destroy a whole lot when it comes to rock and roll. Good luck to you. And I'm going to ask you guys now, I'm going to give you 30 seconds to redecorate this room. On your mark, set, go. Ladies and gentlemen, what we have before us here is redecoration unlike any I've ever seen. Oh my God!
Okay, vielleicht hätte der MTV-Moderator der Band sollen sagen, dass sie 30 Sekunden Zeit haben, um das Studio umzudekorieren. Vor allem, wenn ja die Band gerade Werbung gemacht für ihr Debütalbum Appetite for Destruction.
I have never in my life ever seen anything done like this. This is a wrecking crew. Unbelievable.
Ja, Abriss-Crew. Auf Deutsch ja, Appetite for Destruction, Appetit auf Zerstörung. Ihr allererstes Album aus dem Jahr 1987, das sich bis heute über 30 Millionen Mal verkauft hat, dank eben ihrem zerstörerischen Ruf, den Videoclips und natürlich auch einfach wegen der guten Musik.
Radio 1 Jukebox. Da wird Musik gross geschrieben.
Ich danke fürs Zuhören von der Radio 1 Jukebox über Guns N' Roses. Für sie im Studio war der Dani Wüthrich.
Okay. Bitchin', fussin', cussin'.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.